Der Predigttext für Christi Himmelfahrt steht im Lukasevangelium im Kapitel 24 und ich lese daraus die Verse 48 bis 53. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Himmelfahrt, kurz gesagt, ja, 11 Männer loben Gott. Und machen wir uns eines klar, an Himmelfahrt spielen nicht die Väter, sondern der Vater im Himmel die Hauptrolle. 11 Männer beginnen mit diesem Tag Gott zu loben und zu preisen. Und ich habe das schon einmal so versucht zu umschreiben. Himmelfahrt, das kann gut die Geburtsstunde unseres Lobpreises, unseres Lob Gottes bezeichnet werden. Und darum soll auch diese Predigt, die Frage gestellt werden in dieser Predigt: Wie können wir, wie können du und ich Lobpreiser Gottes werden? Im Alten Testament heißt es schon im Psalm 117: Preist den Herrn, alle Völker, rühmt ihn, ihr Nationen alle. Und Paulus greift das auf im Römerbrief Kapitel 15, da zitiert er das und schreibt: Preist den Herrn, alle Völker, alle Nationen sollen ihn rühmen. Das ist wirklich ein Auftrag an alle, an Groß und Klein, an Männer und Frauen, Gott zu preisen, den Herrn aller Völker zu ehren und zu rühmen. Wie geht das? Nun, wenn wir hineinschauen in unseren Predigttext, dann bekommen wir da einzelne Hinweise. Der erste Hinweis: Es geht darum zu wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Vers 48: Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Wenn einer sagt, Christsein heißt Zeuge sein, dann sagt er Richtiges. Er soll Zeugnis ablegen darüber, was Jesus gesagt und getan hat. Darum ist es gut, wenn ja schon die kleinen Kinder biblische Geschichten so kennenlernen, dass sie diese Geschichten ja selbst wieder nacherzählen können, weitererzählen können. Und wenn man dann groß geworden ist, wenn man dann über einen Schatz verfügt, denn das ist es dann, wenn man sich der biblischen Geschichten und der biblischen Worte so erinnert, dass man sie weitergeben kann. Zeuge sein, ein Zeuge, das ist niemand, der irgendwelche Vermutungen anstellt. Ein Zeuge ist nicht jemand, der sich im Unklaren darüber ist, was passiert ist. Ein Zeuge weiß Bescheid. Dann ist er ein Zeuge. Niemand wird einen Zeugen in den Zeugenstand rufen wollen, der eben nicht sicher ist, was er gehört oder gesehen hat. Auf solch einen Zeugen kann man getrost verzichten. Die Jünger Jesu waren Augen- und Ohrenzeugen. Im ersten Johannesbrief heißt es gleich zu Beginn: Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir. Die Jünger Jesu, das darf man annehmen, haben vieles von dem, was Jesus gesagt und getan haben, hat gleich mitgeschrieben. Das war durchaus Praxis damaliger Rabbis, dass ihre Schüler ihre Worte überliefert haben. Wenn wir Unterschiede feststellen in den Evangelien, dann liegt das wohl auch daran, dass es einen aramäischen Urtext gab, der hier und da eben dann anders übersetzt worden ist ins Griechische und von daher manchmal auch besondere Abweichungen festzustellen sind. Aber im Grunde genommen wird man doch sagen können, dass auch ihr Zeugnis über Jesus, das Zeugnis der Jünger über Jesus übereinstimmt. Zeuge sein, damit fängt es an. Ich kann Gott nur loben und preisen, wenn ich weiß, was er gesagt und getan hat. Ich kann Jesus nur ehren und rühmen, wenn ich weiß, wofür er steht. Lobpreis beginnt mit dem Leben Jesu. Und das stimmt in einem doppelten Sinn, das stimmt nämlich auch, wenn wir mal schauen, wie ging das denn zu, als Jesus geboren worden ist. Denn da war es zunächst der Engel des Herrn, der all denen, die damals in Bethlehem versammelt waren, die frohe Botschaft brachte, dass ihnen ein Retter geboren worden ist. Und dann heißt es, waren mit versammelt die himmlischen Heerscharen. Und zum ersten Mal erklingt das Lob um Jesu willen. Also wir haben bei Lukas sehr schön zu sehen, den Lobpreis für Jesus ganz am Anfang in seiner Geburtsstunde und jetzt hier in der Stunde des Abschieds aus unserer Erdenwelt. Und für diesen Dienst des Zeugeseins, da verspricht Jesus die Kraft von oben. In Vers 49, das haben wir jetzt nicht hier auf Folie, heißt es, ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Der Zeugendienst ist verbunden mit dieser Kraft von oben, mit dem Heiligen Geist, der Vollmacht schenkt und Mut schenkt. Das, was Jesus gesagt und getan hat, weiterzusagen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Also das war der erste Punkt, wissen, was es mit Jesus auf sich hat. Und dann kommen wir zum zweiten. Wir müssen uns unter den Segen Jesu stellen. Vers 50 heißt es, darauf führte Jesus sie aus der Stadt Jerusalem hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Ganz besondere Situation, Jesus segnet seine Jünger. Da ist dann auch die Verbindung zu dem heutzutage so gern zitierten Vatertag. Dieser Himmelfahrtstag ist in der Tat der Tag des Segnens. Und das ist in der Bibel die Aufgabe der Väter. Väter segnen. Segnen Söhne und Töchter. Der Ältere segnet den Jüngeren. Und segnen heißt dann immer, den anderen unter den Schutz Gottes stellen und den anderen der Sorge Gottes, der Fürsorge Gottes anzuvertrauen. Ich segne dich heißt, Gott wird für dich sorgen. Was Jesus hier als letztes tut, das sollte gerade auch für Väter das allererste sein, wenn sie auf ihre Familie schauen. Aber auch natürlich, Väter wie Mütter sollten sich immer wieder selbst unter den Segen Gottes stellen. Der Segen Gottes ermutigt und erleichtert das Herz. In unseren Gottesdiensten schließen wir mit dem Segen. In unseren Abendgottesdiensten am letzten Sonntag im Monat, in unserem Celebrate, da steht der Segen noch einmal in besonderer Weise im Mittelpunkt, weil es dort immer auch eine sogenannte Segnungszeit gibt. Da können wir, wie es in Markus 10 geschildert wird, ja nicht nur Kinder zum Segen bringen, sondern eben unsere Nöte auch benennen und uns segnen lassen. So wie damals eben als Eltern ihre Kinder zu Jesus brachten, in Markus Kapitel 10 ist das beschrieben. Und wo es dann heißt, dass Jesus ja sie herzte, sagt Luther, und ihnen segnend die Hände auflegte. Das ist eine wunderbare Handlung, eine wunderbare Segenshandlung, die Handauflegung. Sie zeigt sehr schön, was es heißt, jemanden unter den Schutz Gottes zu stellen und ihm Gottes Fürsorge anzuvertrauen. Und ich glaube, wer das schon einmal gespürt hat, wie das ist, wenn ein anderer ihm segnend die Hand auflegt, der weiß, dass damit auch ja ein Gefühl verbunden ist des Geborgenseins. Ich spüre, da wendet sich mir ein anderer zu und ich darf darin auch entdecken und erkennen, dass Gott selbst sich mir im Segen zuwendet. Und wie gesagt, das dürfen wir nicht nur in unseren Gottesdiensten erleben, das darf durchaus auch Praxis sein in unseren Häusern. Natürlich dürfen wir einander segnen, so wie das schon die alten Väter, die Erzväter getan haben. Alle, die nach Abraham kamen, darüber können wir nachlesen, schon im ersten Buch Mose, wie Väter ihre Kinder gesegnet haben. Ich will mal ein Beispiel benennen. Es gibt ein ganzes Kapitel im ersten Buch Mose, Kapitel 49, wo Jakob seine Söhne zusammenruft und sie dann einzeln segnet, etwa Josef mit dem Segenswort: Josef wird wachsen. Er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Und wiewohl ihn die Schützen erzürnen und gegen ihn kämpfen und ihn verfolgen, so bleibt doch sein Bogen fest und seine Arme und Hände stark. Durch die Hände des Mächtigen in Jakob, durch ihn, den Hirten und Fels Israels. Von deines Vaters Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters waren stärker als die Segnungen der ewigen Berge, die köstlichen Güter der ewigen Hügel. Mögen sie kommen auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Also das ist mal ein schönes Beispiel, wie ein Vater seinen Sohn gesegnet hat, ihn Gottes Schutz und Fürsorge anvertraut hat. Uns unter den Segen Jesu stellen. Das befreit unser Herz und ja, unsere Haltung, Gott zu loben und zu preisen. Apropos Haltung, damit komme ich zum dritten Punkt, was uns zum Lobpreiser macht, uns vor Jesus beugen. Am Ende heißt es, Vers 52, sie aber, also die Jünger, warfen sich vor ihm, vor Jesus nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Himmelfahrt, das heißt, die Erde kann Jesus nicht halten. Der Himmel wird sein neues Zuhause. Das alles ist so viel höher und so viel weiter als unsere kleine irdische Welt, was wir mit unseren Augen zu sehen vermögen. Und vor diesem Jesus, den die Erde nicht mehr halten kann, werfen sich die Jünger zu Boden. Sie werfen sich vor Jesus nieder, der da vor ihren Augen verschwindet. Sicherlich, das wirft Fragen auf. Die Frage, wie hat sich das denn zugetragen? Aber das Erstaunliche ist ja, dass diese Himmelfahrt Jesu die Jünger gerade nicht verzweifeln lässt, nach dem Motto: Oh weh, was sollen wir jetzt ohne Jesus machen? Wie sollen wir denn jetzt diesen Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, Zeuge zu sein, wahrnehmen. Die Jünger sind alles andere als verzweifelt. Sie sind vielmehr verwandelt. Sie sind fröhlich, das heißt, sie kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück und verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Das ist erstaunlich, oder? Die Jünger sind ohne Jesus, um es mal modern zu sagen, nicht anders drauf, als sie es mit Jesus waren. Sie verhalten sich, nachdem Jesus quasi aus ihrem Blick ist, oder sie aus dem Blick Jesu sind, nicht anders als zuvor. Diese Jünger Jesu haben keine zwei Gesichter oder gar zwei Leben. So ein frommes, fröhliches für den Sonntag und ein saures für den Montag. Das ist ja eine Frage, die sich stellt mit diesem Tag auch an uns. Dieser Jesus nicht mehr sichtbar unter uns, ist die Frage, singen wir denn auch nur sonntags in der Kirche oder singen wir auch montags im Betrieb oder im Büro oder eben auch zu Hause? Macht das einen Unterschied, ob ich mich in der Gemeinde bewege oder eben im Geschäftsleben oder im Alltag? Oder habe ich hier wie dort Jesus als Herrn aller Herren und König aller Könige vor Augen? Und klingt eben das Lob und der Lobpreis Gottes nur in der Kirche an oder auch zu Hause in der Küche oder in meinem Wohnzimmer? Himmelfahrt? So, meine Aussage ist die Geburtsstunde des Lobpreises. 11 Männer loben Gott im Tempel zu Jerusalem. Jesus ist zwar nicht länger in ihrer Mitte, aber Jesus ist jetzt in ihrem Herzen. Und sie beugen sich vor ihm. Auch das ist ein Hinweis, wie Lobpreis sich entfaltet. Es wird niemand Gott lobpreisen können, der sich nicht auch vor Jesus beugen kann. Das muss nicht unbedingt äußerlich geschehen, das kann sicherlich auch die innere Haltung sein, aber es darf auch durchaus äußerlich geschehen. Wir sollten uns da immer wieder einmal, ja, auch selbst anschauen und überlegen, welche Haltung gegenüber diesem Jesus ist eigentlich die angemessene Haltung. Und vielleicht ist es dann auch einmal die rechte Haltung, die Knie zu beugen und Jesus auf diese Weise anzubeten, zu loben und zu preisen. Lobpreis, wie kann das werden in meinem Leben? Mein erster Punkt war Zeuge sein. Zeugen, was Jesus gesagt und getan hat. Sich unter seinen Segen stellen, im Gottesdienst, aber eben auch diesen Segen weitertragen und zuletzt eben sich zu beugen. Sich so zu beugen vor Jesus, wie es seine Jünger getan haben und dann erlebt haben, wie in ihrem Herzen diese Freude erwacht. Und diese Freude haben sie mitgenommen, hineingetragen in ihren Alltag.